ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Froh zu sein bedarf es wenig. Unser Streben nach Glück.
Ja, froh zu sein bedarf es wenig. Und wer froh ist, ist ein König. So ging dieses Lied, dieser Kanon doch weiter, oder? Was das Glücklichsein betrifft, gibt es übrigens tatsächlich einen König und der heißt Finnland, denn im alljährlichen World Happiness Report, im Weltglücksbericht, der die Zufriedenheit und das Glück in den verschiedenen Ländern dieser Welt misst, ist Finnland nun schon zum 7. Mal in Folge unangefochten auf Platz 1 gelandet. Und deshalb ist unsere Korrespondentin Sophie Donges mal der Frage nachgegangen, was der Staat und was die Menschen in Finnland eigentlich tun, um diese hohe Zufriedenheit zu erreichen. Und fündig geworden ist sie zunächst mal in der Schule.
Glück und Zufriedenheit, das kann man lernen. In allen finnischen Schulen stehen emotionale Fähigkeiten mit auf dem Lehrplan. In manchen sogar als eigenständiges Unterrichtsfach, wie in der Kitteri-Schule in Vantaa. Siebtklässler suchen gemeinsam nach passenden Wörtern für gute und schlechte Gefühle, erklärt Lehrerin Annika Lee-Koinen. Jugendliche sind sehr emotional und hier lernen sie, dass es in Ordnung ist, alle Gefühle zu empfinden. Es ist sehr wichtig, dass sie verstehen, auch wenn ich negative Gefühle habe, muss ich jedem Menschen mit Wertschätzung begegnen. Wo kann man das besser lernen als in der Schule? Kommunikation oder Teamfähigkeit, das sind Kompetenzen, die Kinder in der Schule erwerben sollen. Milai und ihre Freundin Sophia kleben verschiedene Gesichtsausdrücke auf eine blaue Pappe. Die beiden diskutieren über passende Gefühle. Ihr helfe dieser Unterricht sehr, sagt Schülerin Milai. Wir können beispielsweise über Mobbing sprechen mit den Lehrern und es wird einfacher, auch anderen davon zu erzählen. Das lernen wir hier. Sie sollen erst gar nicht in einen negativen Strudel geraten, der im schlechtesten Fall in einer psychischen Erkrankung endet. Doch auch wenn es mal nicht rund läuft im Leben, gibt es Hilfe auf eine Art und Weise, die lange einzigartig war. Ein Beispiel: Obdachlose sollen weg von der Straße. Bis 2027 will man soweit sein, hat die Politik beschlossen. Housing First heißt das Konzept, also erst ein Zuhause bekommen und dann behutsam wieder Teil der Gesellschaft werden. Sozialarbeiterin Merja Stjernmann-Björn bereitet ein Apartment vor. Der neue Bewohner bekommt eine Erstausstattung, denn die Menschen ziehen hier meistens nur mit dem ein, was sie tragen können.
Wir wollen, dass sie sich fühlen, dass alles getan ist.
Es ist uns wichtig, dass wir die Kissen schon beziehen, dass die neuen Bewohner ein gemachtes Bett vorfinden. Sie sollen sich willkommen fühlen, wenn sie die Schlüssel zu ihrem neuen Zuhause bekommen.
Just give the keys, but you know, it's homely.
Hey Kari.
Kari lebt seit 3 Jahren wieder in einer Wohnung in diesem Projekt. Für ihn war es die Rettung, ohne große Auflagen einfach von der Straße geholt zu werden. Jetzt ahne ich, da gibt es neue Horizonte, neue Dimensionen. Meine Depressionen waren schlimm. Ich habe nicht mal mehr Farben wahrgenommen. Nun kommen sie langsam zurück. Dass der Mensch im Mittelpunkt steht, das ist ein wichtiger Bestandteil der finnischen Kultur, sagt John Halliwell. Er ist einer der Forscher, die am World Happiness Report arbeiten. Die eigene Zufriedenheit hänge in Finnland stark mit der Zufriedenheit anderer zusammen, sagt der kanadische Ökonom. Die Finnen vertrauen einander, sie kümmern sich umeinander. Und sie haben ein sehr hohes Maß an Chancengleichheit in Bezug auf Bildung, Gesundheit und soziales Ansehen. Finnen vergleichen sich weniger, stehen nicht so im Wettbewerb zueinander wie Menschen in vielen anderen Ländern.
Competitive than a number of other countries.
Eine finnische Volksweisheit sagt, man muss nicht neidisch sein. Denn wenn ein anderer etwas Besonderes hat oder kann, dann fehlt mir ja trotzdem nichts. Er hat es mir schließlich nicht weggenommen.
Wer wäre nicht gerne zu jeder Zeit und dauerhaft glücklich? Aber Glück zu empfinden, das beschränkt sich meist nur auf einen kurzen Moment. Vielleicht passt Zufriedenheit besser. Wie auch immer, der World Happiness Report, der Weltglücksbericht, der heute veröffentlicht wird, stellt jedes Jahr fest, in welchem Land die glücklichsten Menschen wohnen. Und in den vergangenen 6 Jahren haben immer die Menschen in Finnland gewonnen. Auch jetzt wieder zum 7. Mal in Folge. Helena Schneider ist Deutsch-Finnin, sie ist Dozentin für Personalmanagement und sie beschäftigt sich intensiv mit der Arbeitskultur in Nordeuropa, der Nordic Working Culture. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Schneider, ein finnischer Philosoph und ehemaliger Co-Autor des World Happiness Reports hat einmal erklärt, es seien die politischen Strukturen in Finnland, die besonders zum Glück dort beitragen. Ein funktionierender Sozialstaat, Demokratie, materielle Sicherheit, all das sorge für hohes Vertrauen und Solidarität untereinander. Sehen Sie das genauso?
Ja, definitiv. Finnland ist ein hochdemokratisches und sehr inklusives Land mit viel Vertrauen, vor allem Vertrauen in die Regierung und in seine Menschen. Und ja, ist eines der Länder mit einer sehr geringen Kriminalitätsrate. Ich denke, das sind doch sehr gute Gegebenheiten, um einfach zufrieden und glücklich zu sein.
Wie haben die Menschen in Finnland, insbesondere vielleicht auch die politisch Verantwortlichen, das hingekriegt?
Ja, das sind, glaube ich, verschiedene Faktoren einfach ausschlaggebend. Also neben der Demokratie, was ich gerade gesagt habe, ist auch Gleichberechtigung und auch Wertschätzung wirklich wichtig. Interessanterweise ist man als Mensch am glücklichsten in starken und sehr vertrauensvollen Beziehungen. Und das gibt es in Finnland auch in die Regierung und in die Kollegen und Mitmenschen dort.
Es ist ja wohl in Finnland so, dass Gesundheitsversorgung und Bildung bis hin zum Doktortitel für alle kostenlos sind. Der Staat bezahlt einen Teil der Kinderbetreuungskosten in Familien. Den Beschäftigten stehen neben den 13 nationalen Feiertagen 4 Wochen Sommerferien und 1 Woche Winterferien zu. Ja, hat man die Menschen sozusagen auf positive Art bestochen, dass sie dadurch glücklich werden?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ja, das sind natürlich sicherlich alles ganz, ganz tolle Faktoren. Und man muss auch ehrlich dazu sagen, die Finnen kennen das natürlich nicht anders. Natürlich macht der Staat hier wirklich viel möglich für seine Bevölkerung und der investiert wirklich ganz viel auch in die Bildung. Und wenn man sich die Bildung nochmal anschaut, ist es ja wirklich so, dass dort alles kostenfrei ist. Also die Schule und die Nachmittagsbetreuung, Essen, Bücher, Tablet und Computer. Ich denke mal, das ist ein sehr guter Ansatz und da geht es auch ganz viel um Integration. Also nicht nur, dass man was zur Verfügung stellt, sondern dass man es allen zur Verfügung stellt. Wenn wir zum Beispiel bei der Schule bleiben, ist es so, dass die Kinder von der 1. bis zur 9. Klasse gemeinschaftlich auf eine gemeinschaftliche Schule gehen und Noten gibt es dort erst ab der 9. Klasse. Also es wird viel geboten, aber auch für alle. Und das macht natürlich auch zufrieden.
Kann der Staat Finnland sich das denn leisten finanziell?
Ja, also wenn wir bei dem Thema Gleichstellung und Integration für alle bleiben, ist es ja so, dass dort auch Steuern bezahlt werden. Und Frauen arbeiten dort, also auch aufgrund dieses guten Schulsystems, Vollzeit. Also es hat natürlich auch seinen Preis. Man arbeitet viel, sowohl Mann als auch Frau.
Haben die Menschen in Finnland eine andere Einstellung womöglich als wir hier in Deutschland? Sie können das ja als Deutsch-Finnin ganz gut vergleichen. Gibt es in Finnland so etwas wie eine Kultur des Glücks?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Vielleicht muss man sich so ein bisschen die Rahmenbedingungen und die Wertesysteme dort anschauen, weil die sind in der Tat ein bisschen anders als bei uns. Also in Finnland ist es eher man spricht von einem femininen Land, in dem Wertschätzung und auch Empathie eine große Rolle spielen. Wir hier in Deutschland sind eher ein maskulines Land. Da geht es dann wirklich um Hierarchien und Autorität. Und ja, man kann schon sagen,
wenn
man
arbeiten Sie aber mit vielen Geschlechterklischees, ne?
Ja, das stimmt. Aber es geht nicht nur um Mann und Frau. Also es geht, da haben Sie recht, es geht eher um Gleichstellung. Aber es ist schon so, wenn für jeden etwas möglich gemacht wird, und dann sind es einfach gute, geeignete Rahmenbedingungen, ja, dass man natürlich eine Kultur des Glücks implementieren kann, ganz klar.
Wenn man sich so anhört, was Sie da erzählen, dann frage ich mich, warum wohnen Sie als Deutsch-Finnin eigentlich in Deutschland und nicht in Finnland?
Ja, ich liebe Finnland, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Klar, als halbe Finnin bin ich, seitdem ich eigentlich geboren wurde, jeden Sommer dort. Ich lebe auch mit meiner Familie im Sommer dort, klassisch hier tief im Wald, am See, mit Sauna und Hütte. Aber ich habe so 2 Herzen in meiner Brust. Ich liebe auch Deutschland. Ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Meine Kinder gehen hier in Deutschland auf die Schule. Und ja, ich habe es mir so ein bisschen als Aufgabe gemacht, diesen finnischen Mindset hier zu verbreiten. Ich denke, so hat doch jeder was davon.
Kann man Glück lernen, zum Beispiel im Schulunterricht? Hat es vielleicht sogar Sinn, diesem Thema ein eigenes Schulfach zu widmen? Immer mehr Lehrkräfte und Schulleitungen in Deutschland, auch bei uns in Hessen, haben sich dafür entschieden. Denn im normalen Stundenplan hätten Themen wie Wohlbefinden, Zufriedenheit mit sich und anderen und eben auch Glück wenig Platz. Unsere Reporterin Hanna Immich war vor kurzem an der Heinrich-Seliger-Grundschule in Frankfurt zu Besuch. Und dort gibt es seit einem guten halben Jahr Glücksunterricht.
Jeden Mittwoch steht bei der Klasse 2e Glück auf dem Stundenplan. Momentan geht es vor allem um Dinge, die die Kinder gut können, um ihre Stärken und Fähigkeiten. Die 7-jährige Konstanze erklärt, wie sie beim letzten Mal einen Stärkeball für die ganze Klasse gebastelt haben.
Wir haben mindestens 10 Sachen aufgeschrieben, die wir gut können. Also man musste auswählen, welche von diesen Stärken kann ich jetzt am allerbesten. Und dann hat man das groß auf ein Blatt geschrieben und die haben wir dann hier zusammen im Kreis zusammengeknüllert und haben sie in die Mitte geworfen und dann haben wir die zu diesem Stärkeball gemacht.
Genau. Im Glücksunterricht geht es viel um Selbstwirksamkeit und Selbstwert, erklärt Schulleiterin Silke Mühl. Dass die Kinder wissen, was sie gut können und dass sie sich dessen bewusst sind, auch wenn es ihnen mal nicht so gut geht.
Und natürlich gibt es auch immer Kinder, die erstmal sagen, ich kann nichts. Und da dann erstmal hinzukommen, dass man da 20 Sachen aufschreiben kann, die man wirklich kann, dass wir uns dann sogar was aussuchen müssen am Ende, das ist schon ziemlich gut.
Glück als Schulfach bedeutet auch, den Kindern zu helfen, sich wohlzufühlen in ihrer Haut, sagt Silke Mühl. Nur ein Kind, dem es mit sich und in der Gruppe gut geht, das selbst Dinge bewirken kann, das spürt, dass es wertvoll ist, könne sich entwickeln und letztlich auch gut lernen. Die Kinder der 2E sitzen im Kreis und der große weiße Stärkeball aus Papier wandert jetzt von Kind zu Kind.
Jetzt fühlen wir mal hier rein.
Viele Kinder schließen die Augen dabei und spüren nach, wenn sie den Stärkeball in der Hand halten, auch Konstanze.
Man konnte seine eigene Stärke also spüren und im Inneren des Körpers fühlt es sich halt quasi magisch an.
Damit sie Glück unterrichten kann, hat Schulleiterin Silke Mühl 2 Jahre lang eine Fortbildung am Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg gemacht. Der Leiter des Instituts hat das Schulfach vor über 15 Jahren entwickelt. Inzwischen wird es an gut 200 Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterrichtet. Ernst Fritz Schubert sagt, es gehe um grundlegende Bedürfnisse der Kinder.
Und diese Bedürfnisse, die zielen einfach darauf ab, irgendwo geborgen zu sein, irgendwo selbst bestimmen zu können, sich selber zu achten, vielleicht sich weiterzuentwickeln und Herausforderungen zu bewältigen. Das sind so Faktoren, die eigentlich dazu beitragen, dass wir die Möglichkeit haben, tatsächlich für uns Glück zu finden.
Heute schreiben die Kinder der 2E ihre Stärken noch einmal auf und kleben sie dieses Mal auch auf ein großes grünes Plakat.
Natalia, sag mir doch mal eine Sache, die du wirklich richtig gut kannst.
Wäsche aufhängen.
Wäsche aufhängen. Das ist ja mal eine super Sache. So jemand hätte ich auch gerne zu Hause.
Am Ende ist das Plakat voll mit den Stärken der Kinder aus der Klasse. Von Wäsche aufhängen über Spanisch sprechen bis hin zu Lesen oder Snowboard fahren. Silke Mühl hat mit den Zweitklässlern auch ein Glas gebastelt. Darin kleine Zettel, auf die die Kinder Glücksmomente geschrieben haben, die ihnen gut getan haben. Die können sie sich anschauen, wenn es ihnen mal nicht so gut geht. Das gefällt der 8-jährigen Ilse am besten.
Wenn wir nicht so glücklich sind, dann können wir immer Sachen ziehen, die uns gefallen und die uns glücklich machen.
Diese und noch viele weitere Spiele macht Silke Mühl an der Heinrich-Seliger-Grundschule im Fach Glück. Im normalen Schulunterricht gäbe es dafür leider nur wenig Raum, sagt sie, obwohl es immer wichtiger werde.
Weil immer mehr Kinder auch psychische Probleme haben. Und da hilft einfach ganz viel, sich auf sich selbst und seine Stärken zu besinnen. Und psychische Probleme kann man nur lösen, wenn man sich wohlfühlt. Und darum geht es eben.
Wann waren Sie das letzte Mal so richtig glücklich? Für viele von uns ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, das genau zu bestimmen. Und es ist auch nicht immer einfach zu sagen, was genau eigentlich Glück oder auch Zufriedenheit ausmachen. Ist es Geld oder Liebe oder Freundschaften oder der gesellschaftliche Zusammenhalt? Gestern Nachmittag habe ich darüber mit Professor Jan Delhay gesprochen. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Magdeburg und er ist Glücksforscher. Ich habe ihn zunächst gefragt, was genau eigentlich der Unterschied ist zwischen Glück und Zufriedenheit.
Der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit liegt im Wesentlichen eigentlich darin, dass man Glück als eher einen kurzfristigen Zustand definiert, der ein Weilchen anhält, aber dann doch wieder vorübergeht, während die Zufriedenheit eigentlich eine langfristige Einschätzung ist, dass wir unser Leben als Gelingen ansehen. Das heißt, hier spielen ein bisschen weniger die Emotionen eine Rolle, ein bisschen stärker kommen da die Kognitionen auch zum Vorschein.
Also die Art und Weise, wie man selber darüber nachdenkt, meinen Sie?
Genau, man reflektiert dann stärker, wie läuft mein Leben, was stelle ich mir eigentlich vor, vielleicht auch ein bisschen, was haben die anderen, was hatte ich früher. Das alles spielt so zusammen bei der Lebenszufriedenheit. Unser Glück ist dagegen, also ein emotionaler Zustand ist dagegen viel stärker eigentlich auf unmittelbare Reaktionen ausgerichtet.
Gibt es gewisse Grundvoraussetzungen dafür, glücklich oder zufrieden zu sein? Also gehört da auf jeden Fall Geld dazu, ein Dach über dem Kopf, ein Mensch, mit dem ich zusammen bin? Was sind so die entscheidenden Voraussetzungen?
Also da ist natürlich grundsätzlich jeder Mensch so ein bisschen anders gestrickt und es gibt nicht das eine Ding, was wirklich alle glücklich macht. Aber ganz grundsätzlich für die allermeisten trifft schon zu, dass es so auf verschiedene Dinge ankommt. Ich verwende da gerne so ein Drei-Säulen-Modell, das Haben, Lieben und Sein. Das heißt, unsere materiellen Lebensbedingungen spielen natürlich eine Rolle, da spielt dann auch Geld mit hinein. Dann mit dem Lieben sind aber unsere Sozialbeziehungen angesprochen. Das ist fast der wichtigste dieser Pfeiler, dass wir einen guten Kontakt haben zu Freunden, zu Bekannten und emotionale Unterstützung bekommen. Und dann schließlich das Sein, das, was wir so mit unserem Leben anfangen, unsere Art der Lebensführung. Auch das hat einen Einfluss darauf, wie glücklich und zufrieden wir sind.
Und die eigene Mentalität, ist die Fähigkeit, glücklich oder zufrieden zu sein, eigentlich auch ein Stück weit angeboren?
Ein Stück weit schon. Also das haben Studien auch immer wieder gezeigt, dass unsere Persönlichkeit auch einen relativ starken Einfluss auf unser Glücksniveau, auf unser Zufriedenheitsniveau hat. Zum Teil ist die Persönlichkeit ja auch genetisch bestimmt. Das heißt, das sind erstmal schlechte Nachrichten. Das heißt, da können wir relativ wenig machen. Aber es hängt natürlich nicht an den Genen allein. Es hängt nicht an der Persönlichkeit allein. Unsere Lebensumstände spielen eben auch eine Rolle bis hin zur Gesellschaft, in der wir leben. Das hat auch einen Effekt. Und dann können wir durchaus auch durch die Prioritäten, die wir setzen, durch die Art der Lebensführung, die wir haben, können wir auch noch an einigen Stellschrauben drehen.
Kann man denn auch lernen, glücklicher oder zufriedener zu sein? Und wenn ja, wie kann man das lernen?
Puh, da würde Ihnen wahrscheinlich ein Psychologe noch viel besser drauf antworten können auf diese Frage. Als Soziologe hoffen wir eigentlich eher, der ich bin, hoffe ich ja eher eigentlich, dass die Lebensumstände, die wir haben, unsere Lebensverhältnisse eigentlich so sind, dass sich Glück und Zufriedenheit als ein Nebeneffekt sozusagen einstellen, ohne dass wir uns daraufhin sozusagen trainieren müssen. Aber man weiß natürlich aus Studien, dass das in bestimmten Umfang durchaus funktioniert. Man kann sich natürlich auch ein bisschen antrainieren, das Glas sozusagen als halb voll zu sehen und nicht als halb leer. Und das ist schon mal eine Grundeinstellung, mit der man etwas besser durchs Leben kommt, als wenn man eben Pessimist ist.
Die Menschen in Finnland sind im World Happiness Report 6 Jahre hintereinander zu den glücklichsten Menschen auf der Welt erklärt worden. Heute kommt ein neuer Bericht heraus, vielleicht gewinnen sie sogar zum 7. Mal. Und Studien sagen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Finnland maßgeblich für die Zufriedenheit ist, das gegenseitige Vertrauen der Menschen zueinander. Schaut man sich hier in Deutschland um mit den vielen oft hasserfüllten und aggressiven Debatten, scheinen wir davon ziemlich weit entfernt zu sein. Wenn dieser Eindruck stimmt, wie kommt der zustande? Woran kann das liegen, dass wir uns möglicherweise schwerer tun als die Menschen in Finnland?
Das haben auch meine eigenen Studien, die ich mit auch Kollegen aus Bremen gemacht habe, gezeigt, dass der soziale Zusammenhalt, der insbesondere sich im zwischenmenschlichen Vertrauen ausdrückt, das wäre ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor für eine hohe Zufriedenheit der Bevölkerung ist. Tatsächlich steht es in Deutschland um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gar nicht so schlecht. Ne? Also wir sind keine polarisierte Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, in der die Menschen doch ein relativ hohes Vertrauen ineinander haben. Aber es stimmt schon, die skandinavischen Länder haben auch ein höheres Maß an ökonomischer Gleichheit. Sie haben eine stärkere Geschlechtergleichheit verwirklicht. Auch das sind zwei Faktoren, die zumindest in den westlichen Gesellschaften zur Lebenszufriedenheit beitragen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.